Einen wunderschönen Tag und willkommen zu einer neuen Folge Epifood Gesundheit und Genuss. Heute habe ich ein Zitat dabei und zwar: Der Schlaf ist die beste Meditation. Das ist ein Zitat von Dalai Lama und dementsprechend unterhalten wir uns heute über Schlaf. Und ich habe da jemanden ganz tollen mit dabei als unseren Experten und zwar Dr. Dominik Klug. Er ist Health Coach, Mediziner, Autor und sogar TED-Speaker. Das war mir neu. Dominik, hier kannst du noch einmal kurz nochmal uns abholen und vielleicht auch mal über deinen TED-Talk sprechen.
Ja, sehr gerne. Einen wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ist ja tatsächlich nicht unser erstes Mal, sondern ich bin ja Wiederholungstäter bei euch.
Ja, freut uns auch sehr.
Freue mich auch sehr. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Ich bin Mediziner. Ich bin ganzheitlicher Gesundheitscoach und ich führe das Unternehmen DailyMed, ein Premium 1:1 Coaching Gesundheitsunternehmen, bei der wir Menschen helfen, einerseits ihre Energie zu steigern, und andererseits einfach die Gesundheit so zu optimieren, dass sie ihre Lebensqualität wieder voll und ganz genießen können. Und wie du schon gesagt hast, nebenbei gibt es noch das ein oder andere Projekt. Der TED-Talk, TEDx-Talk ist schon ein bisschen länger her. Und der kam tatsächlich zustande durch ein Charity-Projekt, das wir veranstaltet haben oder übernommen haben, besser gesagt, in Österreich. Das war das Teddybär-Krankenhaus. Ein Charity-Projekt für Kinder, das das Ziel hat, ihnen die Angst vor dem Krankenhaus zu nehmen. Das heißt, es gibt so ein kleines Miniaturkrankenhaus und die Kids können dann ihr verletztes, krankes Kuscheltier mitbringen und das wird dann geheilt in diesem Miniaturkrankenhaus. Und da hatte ich die Ehre, auch einen TED-Talk geben zu dürfen.
Das ist sehr süß. Ja gut, dann komme ich gleich mal zu meiner Einstiegsfrage. Und zwar, was bedeutet denn für dich ganz persönlich guter Schlaf?
Das ist eine fantastische Frage. Denn prinzipiell ist Schlaf ja auch direkt mit Erholsamkeit verknüpft. Und wenn du deinen Partner fragst oder wenn jemand seine Partnerin fragt, so hey, wie hast du denn geschlafen? Und dann sagt die ja gut. Oder schlecht, je nachdem. Das heißt, wir haben ein Gefühl am Morgen, wie wir geschlafen haben. Unabhängig, ob wir irgendwelche Tracker bei uns haben, ob wir unseren Schlaf irgendwie aufzeichnen. Wir wachen am Morgen auf und haben ein Gefühl, ob wir gut geschlafen haben oder nicht. Das Thema ist aber, dass das Schlaf insgesamt viel, viel komplexer ist als nur, ja, ich habe gut geschlafen oder nicht gut geschlafen. Kommen wir wahrscheinlich im Podcast gleich auch darauf zu sprechen. Aber prinzipiell ist Schlaf direkt mit Erholsamkeit verknüpft und natürlich am Ende des Tages auch mit Leistungsfähigkeit, also mit Performance. Das heißt, wenn ich persönlich am Morgen das Gefühl habe, wenn ich die Augen aufmache, hey, ich kann meinen Tag attackieren, ich kann die Aufgaben meistern, die ich mir oder die ich meinem Kalender zugemutet habe und ich sage ja, das kann ich und das schaffe ich, ich fühle mich gut, ich fühle mich erholt, dann gilt es für viele Menschen als guter, erholsamer Schlaf. Dann gibt es aber eine Diskrepanz, gerade für alle Menschen, die vielleicht ihren Schlaf irgendwie tracken in irgendeiner Art und Weise, denen wird es manchmal passieren, dass die am Morgen aufwachen und sagen, boah, ich habe überhaupt nicht gut geschlafen. Und dann schauen die auf den Tracker und der sagt aber, nee, das war eine erholsame Nacht. Oder auch umgekehrt. Und da kommt dann natürlich die Frage auf, was ist es denn jetzt? Und da freue ich mich, gleich mit dir dann in die Tiefe zu gehen, denn da gibt's den ein oder anderen Komponente, die man auch beachten muss, um schlussendlich zu sagen, ja, der Schlaf war jetzt erholsam oder nicht.
Ja, wunderbar, da hast du mich auch direkt abgeholt, denn ich habe ja eine Zeit lang auch meinen Schlaf getrackt und es war dann teilweise so, dass ich mich wirklich komplett paniert gefühlt habe in der Früh. Mm. Mein Tracker so, oh, du hast heute wunderbar geschlafen. Ich so, alles klar. Na dann, starte ich mal voll motiviert in den Tag.
Ja, es gibt eine Diskrepanz und es macht manche Menschen auch unsicher. Und ich sage immer, hey, verlass dich nicht zu 100% auf das Variable. Also egal, ob du es mit Whoop trackst oder mit Aura oder mit der Apple Watch, sondern hör auch erstmal am Morgen in dich rein. Und frag dich mal selber, hey, wie geht's mir denn eigentlich? Und sind wir uns ganz ehrlich, die meisten Menschen wachen auf, das Erste, was sie machen, greifen zum Handy. Und das ist natürlich schlecht, denn wir haben gleich nach dem Aufwachen ein magisches Fenster von circa 30 bis 60 Minuten, in dem wir einfach auch noch nacharbeiten und auch nachverarbeiten, Datensätze, Träume, was auch immer, kommen wir gleich auch darauf zu sprechen, denn wir träumen Richtung Ende der Nacht tatsächlich mehr als am Anfang der Nacht. Und wenn wir dieses Fenster nicht nutzen, dann verpassen wir eine wertvolle Chance, nämlich zu reflektieren, kreativ zu sein und auch Ideen zu spinnen beziehungsweise uns auch Ziele zu setzen. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach als erstes, wenn man aufwacht, sich immer auch die Zeit nehmen und zu sagen, hey, wie geht's mir denn? Wie habe ich geschlafen? Was geht mir gerade so durch den Kopf?
Jetzt hast du ja schon umrissen, wie wichtig Schlaf ist. Aber trotzdem, viele Menschen unterschätzen ja ganz oft, wie wichtig Schlaf für unsere Gesundheit ist. Warum ist denn guter Schlaf so entscheidend und was passiert eigentlich mit unserem Körper, wenn wir nicht genug schlafen?
Ja, das ist eine fantastische Frage. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann ist ja Schlaf auf den ersten Blick etwas total Unlogisches. Denn wenn wir schlafen, dann können wir weder essen, noch können wir uns vermehren, noch können wir irgendwelche Projekte umsetzen. Das heißt, wir sind total unproduktiv und gehen eigentlich nicht den primären Aufgaben des Lebens nach. Zumindest nicht, wenn wir es auf eine evolutionsbiologische Basis runterbrechen. Und noch viel schlimmer, wir machen uns ja angreifbar, wir machen uns verletzlich für Angreifer, denn wir schlafen, wir sind quasi ausgenockt. Und von einem evolutionsbiologischen Sinn her macht es natürlich null Sinn. Und deswegen muss man sich fragen, warum schlafen wir und vor allem auch, warum schlafen wir denn so lange? Die meisten Menschen schlafen wahrscheinlich irgendwo 6-7 Stunden pro Nacht, manche vielleicht sogar länger. Das ist ja fast ein Drittel unseres Lebens. Mhm. Und da war natürlich schon in der Forschung immer die große Frage, was hat es mit dem Schlaf auf sich? Da muss ja mehr dahinter stecken. Und wenn man sich Studien ansieht, dann wird ganz schnell klar, was passiert, wenn wir nicht schlafen oder wenn wir nicht genug schlafen? Also prinzipiell, wir können nicht schlafen, das geht nicht. Ja? Schlafentzug ist leider in manchen Ländern eine Foltermethode und ohne Schlaf können wir nicht überleben, das funktioniert nicht. Wenn man Menschen Schlaf entzieht, dann sieht man hochspannende Veränderungen im Stoffwechsel, auch auf hormoneller Ebene. Also beispielsweise, wenn man Männer untersucht und die über 5 Nächte lang nur 5 Stunden schlafen lässt und das Testosteron-Level misst bei diesen Männern, dann sieht man nach diesen 5 Nächten, also nicht mal nach einer Woche, dass die Testosteron-Level haben wie Menschen, die 10 Jahre älter sind als sie selbst. 10 Jahre. Und das nur nach 5 Nächten mit wenig Schlaf. Und bei Frauen sieht man etwas Ähnliches. Das heißt, auch nach derselben Dauer sieht man einen Abfall von den weiblichen Sexualhormonen, die quasi die Weiblichkeit ausmachen und wichtig sind auch für die weibliche Ausprägung. Andersrum, wenn man Menschen für 4 Nächte lang, also noch weniger, nur 5 Stunden schlafen lässt und man misst den Blutzucker bei diesen Menschen, dann haben die Level wie bei Menschen, die unter einer Vorstufe von Diabetes leiden. Das ist unglaublich. Also 4 Nächte, das ist nicht viel. Und da sind wir alle schuldig und können uns alle wahrscheinlich an eine Zeit zurückerinnern, wo wir gesagt haben, ui, da hat ihr Stress, da hat ihr Prüfungsphase, da habe ich wenig geschlafen. Und wir merken das natürlich nicht. Zumindest nicht im Sinne von, okay, da gehen jetzt meine Hormone flöten oder ich bin im Level wie ein Prädiabetiker. Ja? Mhm. Immunsystem geht flöten. Das heißt, nach nur einer Nacht, wenn man 4 Stunden schläft, statt der üblichen 7-8, dann kann man eine Zelllinie messen, sogenannten Natural Killer Cells. Das ist eine Zelllinie, die sozusagen Secret Service ist des Immunsystems. Das heißt, die spioniert und greift Zellen auf, die potenziell gefährlich sind, zum Beispiel Krebszellen. Und nach nur einer Nacht mit 4 Stunden Schlaf kann man eine 70-prozentige reduzierte Aktivität dieser Zellen messen. Also die sind 70% weniger aktiv. Und das ist natürlich gewaltig. Ja. Umgekehrt, auf der anderen Seite, und das kennen wir alle, nach einer kurzen Nacht haben wir mehr Hunger, wir haben mehr Cravings. Das heißt, wir suchen eher diese Lebensmittel, die reich sind an Kohlenhydraten, die reich sind an Zucker. Ja? Und das Problem ist, wenn wir zu wenig schlafen, dann verändern sich diese Hormone, Leptin und Ghrelin, so, dass wir mehr Hunger haben und weniger Sättigung. Und dadurch, dass wir dann diese Lebensmittel essen, haben wir wieder Probleme in der nächsten Nacht, weil wir wieder ein höheres Risiko haben, aufzuwachen, weil wir eben zu viele Kohlenhydrate konsumiert haben und den Blutzucker destabilisiert haben. Ja. Und ein letzter Punkt noch, und dann bin ich fertig mit meinen Beispielen, einfach weil es jetzt gerade wahrscheinlich auch Thema wird oder auch Thema ist, je nachdem, wann die Episode rauskommt. Wir haben im März dieses wunderschöne Ereignis der Zeitumstellung. das viele Menschen einfach gern abgeschafft hätten. Ich bin froh, dass es in Dubai nicht mehr gibt. Und wir sehen in dieser Nacht, beziehungsweise am Folgetag, wenn die Menschen eine Stunde weniger geschlafen haben, am nächsten Tag 20% Erhöhung des Herzinfarktrisikos. Mehr als 20%, teilweise sind es sogar 25%. Umgekehrt, wenn wir dann wieder umstellen im Herbst, dann reduziert sich dieses Risiko. Also bereits eine Stunde Schlaf weniger als sonst gefährdet die Gesundheit in einem wirklich großen Ausmaß. Und das sieht man nicht nur bei Herzinfarkten, das sieht man beispielsweise auch bei Verkehrsunfällen. Das heißt, am Tag nach der Zeitumstellung im Frühling haben wir 6-10% mehr Verkehrsunfälle als sonst und auch mehr Suizidversuche. Das ist unglaublich. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Warum ist das so? Da kommen wir nachher gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir über die Schlafarchitektur reden. Das Problem ist, dass wir die Schlafarchitektur verändern im Laufe der Nacht. Und durch diese Veränderung der Architektur ist es beispielsweise so, dass wenn wir nur eine Stunde weniger schlafen oder nur 2 Stunden weniger schlafen, dass wir nicht 2 Stunden Schlaf verlieren, sondern wir verlieren im schlimmsten Falle 30-40% von einer bestimmten Schlafphase, weil der Schlaf so konzipiert ist, dass wir quasi die ganze Nacht brauchen und nicht der Schlaf vorher beendet wird. Mhm. Oder? Überleg dir mal, welche Tiere kennst du auf dieser Welt, die sich einen Wecker stellen, außer der Mensch? Gibt keine. Wir sind Tiere am Ende des Tages. Kein Hund auf dieser Welt, keine Katze, kein Löwe stellt sich einem Wecker, der schläft so lange, wie er schlafen will, beziehungsweise bis er aufwacht. Wir Menschen machen das nicht. Das heißt, der Schlaf ist nicht dafür konzipiert, dass wir ihn von außen unterbrechen. Und wenn das so ist, dann sollten wir danach weiter schlafen. So, das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, Schlaf hat so einen hohen Stellenwert, ja, dass es absolut Sinn macht, dass wir ein Drittel unseres Lebens schlafen. Denn wenn wir das nicht tun, dann gefährden wir unsere Gesundheit. Und darum ist guter Schlaf auch so entscheidend, um deine Frage zu beantworten. Denn es geht nicht nur um die Regeneration und unser Energielevel am Ende des Tages. Es geht um alle Systeme unseres Körpers. Es geht um das Herz-Kreislauf-System. Es geht um das Immunsystem. Es geht um den Reproduktionstrakt, also unsere Libido, wie viel Lust wir auf Sex haben. Es geht darum auch, wie unsere Verdauung funktioniert. Kennen wir alle auch, nach einer kurzen Nacht, der Stuhlgang wird weird. Ja, das ist irgendwie komisch. Das ist nicht so wie sonst. Merkt jeder schon nach nur einer Nacht. Und so sieht man auch nicht nur, wie wichtig der Schlaf ist, sondern auch, was passiert, wenn wir nicht genug schlafen.
Ich finde das, also ich bin selber gerade geflasht. Ich glaube, man hat es gehört, wie oft ich verrückt gesagt habe, weil da einige Sachen dabei waren, die ich so faktisch noch gar nicht kannte. Und für mich hatte sich das jetzt auch, was für viele wahrscheinlich auch interessant ist, sehr danach angehört, dass das ja auch mit die Grundlage oder ein Teufelskreis zum Übergewicht hin. Weil du hast erzählt, Sättigung, Hungergefühl durcheinander, die Hormone kommen durcheinander. Da kommst du ja nur noch in den Teufelskreis rein.
Absolut, absolut. Dann, ja. Und nicht nur, wenn wir vom Thema Übergewicht sprechen, auch wenn wir vom Thema Training sprechen, oder? Jeder, der zuhört und sich vielleicht Neujahrsvorsätze auch gesetzt hat und gesagt hat, hey, ich will ins Gym, ich will Muskeln aufbauen, ich will Fett verlieren. Du brauchst dafür vor allem einen guten Schlaf. Du kannst die beste Ernährung haben und dann auch regelmäßig ins Gym gehen. Aber wenn du jeden Tag nur 4 Stunden schläfst, dann wirst du nicht die Ergebnisse bekommen, die du eigentlich bekommen könntest. Das heißt, der Schlaf spielt eine riesengroße Rolle auch im Thema Stoffwechsel, Gewichtsabnahme bzw. Gewichtszunahme.
Du hast ja jetzt schon diese Schlafarchitektur angesprochen. Was genau passiert denn jetzt eigentlich während des Schlafs im Körper?
Jetzt wird's ganz interessant. Also, früher dachte man ja, dass der Schlaf, dass wir quasi tot sind oder halbtot sind und ausgenockt sind. Und es könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wenn man sich die Schlafarchitektur ansieht, dann sieht man, dass das ein hochaktiver Prozess ist im Gehirn. Das heißt, ganz viele Nerven arbeiten zusammen und die arbeiten nicht nur zusammen, sondern die arbeiten teilweise synchron. Das heißt, stell dir vor, du bist bei einem Fußballspiel, ja, und am Anfang vor dem Spiel reden alle, die in den Tribünen sitzen, und es ist ein Wirrwarr. Und wenn dann das Spiel losgeht, dann kommen die ersten Parolen und die ersten Sätze, die Fans rausschreien, und die schreien das synchron. Ja? Das heißt, plötzlich schreien 10, 20, 30.000 Menschen synchron im Takt oder singen im Takt. Und genau das machen unsere Nerven auch, wenn wir schlafen. Das heißt, sie synchronisieren sich irgendwo in ihrer Feuerungsrate Und das ist ein Phänomen, muss man sagen, das man teilweise noch gar nicht hundertprozentig verstanden hat, aber wir wissen auf jeden Fall, Schlaf ist ein hochaktiver Prozess. Wenn wir uns den Schlaf ansehen, dann sehen wir, dass wir einen Schlafzyklus besitzen als Mensch und dieser Schlafzyklus kann in verschiedene Phasen eingeteilt werden. Ja? Und das sind insgesamt sind das vier Phasen des Non-REMs, ja, und es gibt eine Phase des REMs. Und REM bedeutet Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Und das ist so die Schlafphase, die wir alle kennen. Wenn wir einen Partner haben, wenn wir eine Partnerin haben und die träumen, dann sehen wir, dass die Augen so schnelle horizontale Bewegungen machen. So, das ist der REM-Schlaf. Ja. Der Schlaf besteht aber nicht nur aus diesem REM-Schlaf, sondern auch aus dem Non-REM-Schlaf. Und diesen Non-REM-Schlaf kann man wieder in vier Schlafphasen unterteilen. Und zwar in einen leichten Non-REM-Schlaf und in einen tiefen Non-REM-Schlaf. So, also damit wir es jetzt nicht zu kompliziert machen, es gibt quasi einen REM-Schlaf, in dem wir hauptsächlich träumen, nicht nur, aber hauptsächlich träumen, und einen Non-REM-Schlaf, der vor allem dem Tiefschlaf gewidmet ist, aber natürlich auch diesem Einschlafen und dem Leichtschlaf. So, und da können wir vielleicht ganz kurz ansetzen, denn ein Phänomen, das wir alle kennen, ist das Einschlafen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn wir schlafen, wenn wir uns hinlegen und die Augen zumachen und dann kommen vielleicht noch irgendwelche Gedanken in unseren Kopf, ja, und wir denken uns, ja, ich bereite mich heute auf die Podcast-Aufnahme vor mit Epifood und dann rede ich über Schlaf und dann rede ich über die Schlafphasen und dann pinker Elefant. Und du denkst dir so, hä, was ist denn jetzt passiert? Wie komme ich jetzt auf einen pinken Elefanten? Also da kommen so weirde Gedanken plötzlich. Kennst du das? Ist dir das auch schon mal passiert? Ja. Genau.
Nicht schon mal, sondern gestern.
Kennen wir alle, ja. Und was passiert dann? Wir zucken auf, ja. Wenn wir noch so aware sind und wenn wir noch dieses Bewusstsein haben, um das zu checken überhaupt, ja. Und man nennt dieses Aufschrecken oder auch dieses Zucken dann, das wir haben, das sind sogenannte Hypnagogic Jerks. Diese Hypnagogic Jerks sind quasi Zuckungen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass wir uns im Raum verlieren. Das heißt, normalerweise jetzt gerade, ich sitze auf einem Stuhl, ich merke das, ja, und ich merke genau, in welcher Position ich mich befinde im Raum. Und sobald dass wir einschlafen, verlieren wir diese Fähigkeit. Und deswegen merken wir dann manchmal auf dieses Gefühl des Fallens. Ja, kennen wir auch alle, wenn wir das Gefühl haben, wir fallen aus dem Bett. Ja. Und das ist quasi das Einschlafen. Das ist quasi die erste Schlafphase, in dem unser Körper quasi die Sensitivität verliert, ja, und auch die Propriozeption verliert, also auch das Gefühl zu haben, wo wir sind und auch was wir uns denken, ja. Und deswegen heißt es ja auch auf Englisch to fall asleep, ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum sagt man denn nicht, ja, go asleep? Du sagst ja, we fall asleep, ja. Das ist, wir fallen in den Schlaf im Prinzip. Und das ist die erste Schlafphase. So. Und was dann passiert, dann gelangen wir in einen Leichtschlaf. Und im Leichtschlaf geht es darum, dass wir endlich in unseren Parasympathikus gelangen. Das heißt, wir sind den ganzen Tag, sind wir on fire, wir sind konzentriert, wir arbeiten, ja, wir sind vielleicht ein bisschen nervös, weil wir Podcast-Aufnahme haben, was auch immer. Und dann endlich in der Nacht können wir voll und ganz in den Parasympathikus, das heißt, wir können diesen ruhigen, erholsamen Anteil unseres Nervensystems reinbekommen. Und was da eben passiert ist, wenn man quasi ein EEG macht, also eine Hirnstrommessung, dann sieht man bei den Menschen, dass sich die Hirnwellen synchronisieren und das sind sogenannte Schlafspindeln. Ja, und diese Schlafspindeln treten quasi in einem Rhythmus auf, wie Wellen, ja. Das heißt, stell dir vor, du stehst am Strand und hast diese großen Wellen, ja. Und jetzt stell dir vor, du hast zwischen diesen großen Wellen plötzlich viele, viele kleine Wellen. Also, das Meer macht quasi sch und dann sch und dann wieder sch. Und dieses sch, das sind die Schlafspindeln, ja. Und das macht quasi diese Stage 2 aus, das Non-REM-Schlafs. So, und danach geht es quasi weiter in den Tiefschlaf. Und im Tiefschlaf haben wir quasi zwei verschiedene Phasen, das ist aber zu kompliziert. Was man aber wissen muss, ist, im Tiefschlaf passiert hauptsächlich physische Regeneration. Ja, das heißt, Da werden die Wachstumshormone ausgeschüttet, da werden die Muskeln repariert, da werden Gewebeschäden repariert. Und primärer Fokus während dieser Schlafphase ist die körperliche Regeneration. Mhm. Und ganz interessant ist, dass diese körperliche Regeneration vor allem in der ersten Nachthälfte stattfindet und danach in der zweiten Nachthälfte immer weniger und weniger und weniger wird. Ja. Das wird dann abgelöst von diesem REM-Schlaf, vom Traumschlaf. Und im Traumschlaf ist es so, dass wir vor allem, nicht nur, aber vor allem uns mental regenerieren, emotional regenerieren. Das heißt, das ist die Schlafphase vor allem, in der wir Gedanken verknüpfen, indem wir Dinge filtern und vergessen, bei dem wir sozusagen ein Netzwerk schaffen. Stell dir vor, wie eine Spinne, die quasi die Spinnenfäden verbindet und plötzlich ergibt sich dieses wunderschöne Spinnennetz. Das ist der REM-Schlaf. Ja? Mhm. Und das Spannende ist, dass wir den REM-Schlaf mehr haben, desto länger der Schlaf dauert. Also in der zweiten Nachthälfte gibt es mehr REM-Schlaf. Und aus einem evolutionsbiologischen Sinn ist es genial. Denn stell dir mal vor, du würdest quasi draußen in der Natur campen, ja, in einem Zelt. Und nach 2 Stunden Schlaf, 3 Stunden Schlaf, attackiert dich ein wilder Tiger. Du schreckst auf den Schlaf und was musst du? Du musst entweder gegen den Tiger kämpfen oder du musst davonrennen. Das heißt, wichtig ist jetzt, dass du zumindest physisch regeneriert bist. Und das hast du. Wenn dieser ersten Nachthälfte die physische Regeneration stattgefunden hat, da war viel Tiefschlaf. In dieser Situation zählt nicht, okay, was hat der Tiger für eine Fellfarbe und ja, okay, der nächste Baum ist 10 Meter entfernt und wenn ich mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h laufe, dann bin ich in so und so viele Sekunden dort. Das denkst du dir nicht in dem Moment, sondern da zählt körperliche Leistung und die hast du aufgrund dieses genialen Schlafkonzeptes, dass mehr Tiefschlaf stattgefunden hat in dieser ersten Nachthälfte. Wie genial ist das bitte? Und in der zweiten Nachthälfte wird es dann abgelöst von mehr REM-Schlaf. Und das kennen wir auch alle. Denn wir kennen das auch alle, wir sind vielleicht mal aufgewacht und haben gesagt, okay, wir wollen noch nicht aufstehen, wir können noch eine Stunde länger schlafen, vielleicht gerade am Wochenende. Und diese eine Stunde beschert uns die wildesten Träume. Das heißt, wir träumen total intensiv dann in dieser Zeit und können uns dann auch besser an die Träume erinnern. Und das ist der REM-Schlaf, wie er leibt und lebt. Also zusammengefasst, wir haben die Einschlafphase, wir haben den Leichtschlaf, wir haben den Tiefschlaf und wir haben den REM-Schlaf. Und dieser Zyklus wiederholt sich im Laufe der Nacht und ein Zyklus dauert ungefähr 90 Minuten. So ist der Schlaf aufgebaut.
Ich glaube, da ist jetzt auch relativ klar geworden, wie wichtig die Schlafqualität ist. Aber wenn man jetzt ein bisschen auf die Schlafquantität, also auf die Dauer schaut, du hast ja vorhin schon gesagt, es sind so zwischen 7 und 8, 7 und 9. Also was ist jetzt eigentlich so am besten?
Ja, eine hervorragende Frage. Und diese Empfehlung von 7 bis 9 Stunden, die findet man ja auf verschiedenen Websites, verschiedene Gesellschaften sagen, ja, wir brauchen 7 bis 9 Stunden Schlaf. Ja. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, man kann das nicht auf alle Menschen ummünzen. Für das ist der Schlaf viel zu komplex. Man kann nicht einfach sagen, ja gut, du schläfst jeden Tag oder jede Nacht in etwa 7 Stunden und dann wird alles gut. Das funktioniert nicht, das wissen wir alle selbst. Warum? Weil wir einerseits wechselnde Anforderungen haben an den Schlaf. Das heißt, manchmal brauchen wir mehr Schlaf, manchmal brauchen wir weniger Schlaf. Und wir gehen auch nicht alle zur selben Zeit ins Bett. Das heißt, es gibt 5 verschiedene Schlaftypen, 5 verschiedene Chronotypen. Extremer Morgentyp. Morgentyp, neutraler Typ, ein Abendtyp und ein extremer Abendtyp. Und je nachdem, ob man quasi in den frühen oder den späten Typ fällt, weiß man, wie schwierig das es sein kann, sich an die Normen des Lebens zu halten. Das heißt, der Tag, also die Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass wir morgen aufstehen müssen und dann geht's los mit Schule, Arbeit, Termine, was auch immer. Ja? Und das ist natürlich fies, gerade für Menschen, die vielleicht so ein bisschen in diesen späten Typ fallen, in diesen extremen Nachttyp beispielsweise fallen. Ja? Ja, also wir sind uns einig, wir können es nicht auf die Schlafdauer runterbringen. Also es braucht mehr dahinter. Und was die Antwort darauf ist, ist ein Akronym von einem bekannten Schlafforscher, Dr. Matthew Walker. Und er hat es QQRT genannt. Ja. Und er nennt dieses QQRT, das sind quasi die 4 Makronährstoffe des Schlafs. So wie wir sonst Makronährstoffe haben, wie Proteine, ja, Kohlenhydrate und Fette, so gibt es beim Schlaf das QQRT, also Q-R-T auf Deutsch, ja. Und für was steht das? Das steht für Quality, Quantity, Regularity und Timing. So. Mhm. Quality bedeutet, und das hast du vorhin schon auch schon angesprochen, das ist die Qualität. Wie gut habe ich geschlafen? Und die Quality wird gerne auch mit der Effizienz verglichen und diese Effizienz können Schlaftracker berechnen. Das heißt, eine Schlafeffizienz von, sagen wir, 80% bedeutet, dass ich, wenn ich 10 Stunden im Bett verbracht habe, 8 Stunden davon geschlafen habe. Das bedeutet eine Schlafeffizienz von 80%. So. Die gängige Empfehlung ist, dass wir mindestens eine Schlafeffizienz von 85% pro Nacht erreichen sollten. Das ist die Qualität. Und diese Qualität wird beeinflusst durch die Kontinuität des Schlafes. Das heißt, wie oft wache ich in der Nacht auf? Und das kennen wir auch, denn du kannst 10 Stunden schlafen, aber wenn du jede Stunde aufgeweckt wirst, weil dein Handy klingelt, hallo Nachtdienst, hallo Schichtarbeit, ja, dann wirst du dich am nächsten Morgen nicht erholt fühlen, auch obwohl du 10 Stunden geschlafen hast, einfach weil du jede Stunde einmal aufgeweckt wurdest. Einverstanden?
Ja.
Dann haben wir neben der Qualität die Quantität. Da geht es jetzt eben um die Schlafdauer. 7 bis 9 Stunden ist etwas, an dem man sich orientieren kann, aber nur dann, wenn auch die anderen Punkte erfüllt sind. Und da gibt es eben die Regularity und das Timing. Und die Regularität ist ein Parameter, den man bis vor 3 Jahren noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war eigentlich erst so seit 1,5 Jahren taucht dieser Parameter auf. Das heißt, wann schlafe ich ein? Und wann wache ich wieder auf? Das heißt, auch wenn ich mich jeden Tag 9 Stunden schön an meinen Schlaf halte, aber ich gehe mal um 8 ins Bett am Abend, dann gehe ich mal um 10 ins Bett, dann gehe ich mal um 1 am Morgen ins Bett, dann gehe ich mal um 6 ins Bett, das ist kein gesunder Schlaf. Warum? Weil dieser Parameter verletzt wurde, der Regularity. Mhm. Das heißt, die Empfehlung lautet, plus minus 30 Minuten einschlafen und aufwachen. Das heißt, wenn ich um 11 ins Bett gehe zum Beispiel, dann habe ich ein Zeitfenster von plus minus 30 Minuten. Und wenn ich um 7 wieder aufwache, dann habe ich hier auch ein Zeitfenster von plus minus 30 Minuten. Und wenn ich mich an dieses halte, dann wird etwas Unglaubliches passieren und das kennen wir auch alle, denn wir brauchen plötzlich keinen Wecker mehr. Wenn du für 1 Jahr lang zur selben Zeit ins Bett gehst und zur selben Zeit aufwachst, dann wirst du die Fähigkeit besitzen, nicht nur ohne Wecker aufwachen zu können, sondern du wirst auch die Fähigkeit plötzlich besitzen, dass du sagst, morgen geht mein Flieger um 8 und ich muss um 6 aufstehen. Das ist ein High-Risk-Unternehmen natürlich. Vielleicht will man den Flieger nicht verpassen, aber wir kennen das alle. Oder wir kennen alle jemanden, der das kann. Mhm. Und das zeugt von einem gesunden Biorhythmus. Das zeugt von einer gesunden inneren Uhr. Und diese innere Uhr wird eben maßgeblich durch den Schlaf, durch Aufwachen und auch das Einschlafen beeinflusst. Und das ist super spannend, vor allem auch für alle Menschen, die möglichst lange gesund leben wollen. Denn tatsächlich ist dieser Regularitätsparameter auch assoziiert mit der Mortalität, also mit der Sterblichkeit. Und wer seine Sterblichkeit reduzieren möchte, der kümmert sich um seine Schlafregularität. Mhm. Und last but not least gibt es eben noch das Timing. Da haben wir schon kurz darüber gesprochen. Das heißt, welcher Chronotyp bist du denn eigentlich? Kann man Tests machen im Internet, sogenanntes MEQ, also Morning-Evening-Questionnaire. Und man kann herausfinden, in welchen Chronotyp das man reinfällt, um mal zu sehen, okay, was bin ich denn für ein Chronotyp? Und dann kann man seine Schlafzeiten eventuell, je nachdem, was man für eine Arbeit hat, daraufhin anpassen. Also QQRT. Wenn man diese Regeln befolgt, dann kann man einen sehr gesunden Schlaf kreieren insgesamt.
Ist es denn auch möglich, von dieser extremen Nachteule fängt den Wurm zu werden, wenn man sich an eben diese Regularitäten hält und eben einfach explizit darauf achtet?
Jein. Warum jein? Ja, weil wir alle im Laufe unseres Lebens unseren Chronotyp verändern. Ja, denk an Babys. So, die Babys, die schlafen ganz, ganz viel und ganz, ganz lange und hoffentlich ganz, ganz gut für alle Eltern da draußen. Ja, desto älter das wir werden, desto eher verändert sich das Ganze. Das heißt, wir kommen dann in unser Jugendalter und plötzlich wird jeder zur Nachteule, oder? Und jeder ist plötzlich dieser extreme Evening-Type. Aber das ist natürlich nicht gut am Ende des Tages, denn gerade in dieser Zeit sollten wir natürlich darauf achten, dass wir viel schlafen. Aber die Realität sieht halt oft anders aus. Mhm. Wenn wir dann am Ende unseres Lebens sind, und das kennen wir auch alle von unseren Großeltern, die brauchen plötzlich weniger Schlaf. Und plötzlich sind Menschen, die immer lange geschlafen haben, um 5 Uhr am Morgen wach. Warum ist das so? Das hängt mit der Melatoninproduktion zusammen. Das ist das Schlafhormon, ja, mehr oder weniger. Und diese Produktion des Melatonins und auch die Empfindlichkeit dafür nimmt im hohen Alter ab. Weshalb gerade bei alten Menschen das natürlich dann auch interessant sein kann, Melatonin zu supplementieren. Das heißt, irgendwo durchlaufen wir alle diesen Chronotyp. Aber es ist schwierig, ich sage jetzt mal, von einem extremen Nachttyp in einen Morgentyp zu gelangen. Vielleicht kann man sich anpassen, ja, und das Ganze um 1-2 Stunden reduzieren, auf jeden Fall. Aber es ist unwahrscheinlich, dass man, wenn man genetisch bedingter extremer Nachttyp ist, dass man plötzlich zu einem extremen Morgentyp wird. Extremer Morgentyp heißt, die gehen um 8-9 ins Bett am Abend und wachen von selbst um 4-5 auf. Ja? Also das ist eher unwahrscheinlich.
So extrem muss es dann auch nicht sein.
Muss nicht sein.
Die 6:30 Uhr sind auch in Ordnung. Jetzt ist es ja so, das ist ja schön und gut, man kann sich daran halten. Trotzdem haben viele Leute einfach Schlafprobleme oder Einschlafstörungen oder, wie du auch vorhin gesagt hast, dieses häufige Aufwachen. Klar, jetzt auch unabhängig, ob das Handy klingelt oder nicht. Was sind denn da so die häufigsten Ursachen für, ich nenne es jetzt dann auch einfach mal schlechten Schlaf? Und wann und wie erkennt man, dass man da was ändern sollte, gegebenenfalls sogar zum Arzt zu gehen?
Ja, eine fantastische Frage. Prinzipiell muss man, wenn man an Schlafproblemen leidet, erstmal auf diesen Chronotyp schauen. Das heißt, die meisten Menschen, würde ich behaupten, schlafen außerhalb ihres Chronotyps. Entweder weil sie den Chronotyp gar nicht kennen oder weil sie sich gar nicht daran halten können oder, und das ist das Allerhäufigste, und da sind wahrscheinlich 80% der Menschen in dieser Kategorie, sie haben ihren Tagesrhythmus kaputt gemacht. Sie haben ihre innere Uhr geschädigt. Mhm. Warum? Es gibt so diesen Master-Taktgeber der inneren Uhr, also im Körper, und das ist der Nucleus suprachiasmaticus, muss man sich nicht merken, aber es ist ein Hirnkern, der quasi alle anderen inneren Uhren kontrolliert. Ja? Für alle Herr-der-Ringe-Fans, es gibt einen Ring der Macht, um sie zu binden und zu knechten. Ja? Und das ist der Nucleus suprachiasmaticus. Und wenn wir unsere innere Uhr durcheinander bringen, dann bringen wir auch unseren Schlaf durcheinander. Wie bringt man seine innere Uhr durcheinander? Indem man möglichst wenig rausgeht, indem man möglichst viel Blaulicht genießt in der Nacht, indem man möglichst spät isst, indem man unregelmäßig isst, zu unregelmäßigen Zeiten isst, zu unregelmäßigen Zeiten trainiert. Alle diese Dinge, von denen die meisten Menschen schuldig sind, wenn sie sich das gerade anhören, vielleicht nicht alle, euer Klientel ist ja sehr gesundheitsbewusst und gesundheitsorientiert, aber das ist ein Hauptgrund für schlechten Schlaf. Das sehe ich auch ganz oft bei mir im Coaching, bei Menschen. Wenn ich frage dir eine Frage und dann ist eigentlich meistens schon alles klar und ich sage dir, wie sieht denn deine Abendroutine aus? Und die meisten sagen so, ja, ich weiß nicht, ich bringe die Kinder ins Bett und dann Netflix und dann sage ich, nee, das ist keine Abendroutine. Ja? Abendroutine bedeutet, ich bereite mich auf meinen Schlaf vor. So wie sich ein Leistungssportler auf seinen Wettkampf vorbereitet, indem er, dass er sich aufwärmt. Genauso müssen wir uns auch auf unseren Schlaf vorbereiten, denn das ist auch eine körperliche Höchstleistung. Das heißt, 20 bis 30 Minuten sollten wir uns nehmen am Abend, um einen Wind-Down zu machen, also um runterzufahren. Können wir nachher noch im Detail darüber sprechen. Jetzt aber zurück zu deiner Frage, warum können die meisten Menschen oder viele Menschen nicht einschlafen oder durchschlafen? Grund Nummer 1, Schädigung des zirkadianen Rhythmus, Schlaf außerhalb des Chronotyps. Ursache Nummer 2, auch sehr häufig, und etwas, das leider noch nicht ganz akzeptiert ist, gerade in medizinischen Fachkreisen, aber ich werde nicht aufhören, darüber zu sprechen, bis es alle verstanden haben, und das sind Blutzuckerschwankungen. Blutzuckerschwankungen betreffen sehr, sehr viele Menschen, gerade wenn sie sich ungesund ernähren, gerade wenn sie viel Fruchtsäfte trinken, gerade wenn sie sich ja sehr von prozessierten Lebensmitteln ernähren, viel von Zucker ernähren. Und das Problem ist bei diesen Blutzuckerschwankungen, wir merken das im Energielevel, ja. Und das größte Problem ist aber in der Nacht, gerade wenn wir spät essen, viel Kohlenhydrate bzw. viel Zucker essen am Abend. Kohlenhydrate sind nicht das Problem am Abend, aber der Zucker ist das Problem am Abend. Dann gehen wir hoch im Blutzuckerspiegel, peaken in der Nacht und dann kommt es zu einem Crash, meistens um 3-4 Uhr. Und dann wachen die Menschen auf. Warum? Weil der Zucker vom Körper wiederum neu produziert werden muss. Und dafür brauchen wir Stresshormone, Cortisol und Adrenalin. Und dann wachen die Menschen auf. Ja, sehr häufig. Und etwas, das man nicht vernachlässigen sollte. Nächster Punkt, Stress. Mindestens genauso häufig, eher noch häufiger als Blutzuckerschwankungen. Wir alle haben Stress. Wir leben in einer Zeit, die durch Stress geprägt war, beziehungsweise durch Stress geprägt ist. Und viele Menschen haben sich noch nicht erholt von dem, was die letzten Jahre passiert ist. Und deswegen leiden sehr viele Menschen unter chronischem Stress. Das bedeutet auch umgekehrt, dass bei vielen Menschen die Hormone leiden, vor allem die Nebennierenhormone Cortisol und DHEAS. Cortisol ist wiederum ein Hormon, das wichtig ist für die innere Uhr. Das heißt, normalerweise habe ich am Morgen einen hohen Cortisolwert, der dann im Laufe des Tages Step by Step abnimmt und dann am Abend von Melatonin abgelöst wird. Bei vielen Menschen ist dieser Rhythmus nicht mehr erhalten, weshalb sie dann in der Nacht Cortisolanstiege haben, das wiederum zu Aufwachepisoden führt und was wiederum den Schlaf kaputt macht. Anderes Beispiel, Entgiftungsprobleme. Sehr viele Menschen haben Probleme mit der Entgiftung. Das heißt, sie können nicht ordentlich unzureichend entgiften. Und auch das kann zu Aufwachepisoden während der Nacht führen. Histaminose, also eine Unverträglichkeit unter Anführungszeichen gegen Histamin. Warum unter Anführungszeichen? Man kann nicht gegen einen körpereigenen Stoff Unverträglichkeiten entwickeln, aber es ist quasi ein Problem mit dem Histaminhaushalt. Dann ebenfalls ein Problem, das sehr viele Menschen haben, Drogen. Was für Drogen? Alkohol, Koffein, ja, sind die Gesellschaftsdrogen schlechthin. Wer zu spät Kaffee trinkt, macht seinen Biorhythmus kaputt. Kaffee hat eine Halbwertszeit bis zu 12 Stunden, deswegen sollten wir ab Mittag idealerweise keinen Kaffee mehr trinken. Und für alle, die jetzt sagen, ja, aber ich kann Kaffee trinken und ich kann einschlafen, ja, du kannst einschlafen, aber es macht den Schlaf kaputt. Koffein und Alkohol machen den Schlaf kaputt. Und die Menschen glauben es nicht, bis sie ein Schlaftracking durchgeführt haben. Und dann sehen sie es. Die HRV bricht ein, die Schlafarchitektur geht durcheinander, der erholsame Schlaf wird weniger, also REM-Schlaf und Tiefschlaf wird weniger und die Leute wachen eher und früher auf. Da ist Alkohol und Koffein dran schuld. Ganz wichtig. Smartphones. Unglaublich wichtiger Punkt. Die meisten Menschen schlafen mit dem Smartphone neben dem Bett auf dem Nachtkästchen. Don't do it. Warum? Wenn du in der Nacht aufwachst, und das Gedankenkreisen beginnt, dann greifen viele zum Smartphone. Denn die meisten Menschen würden sich eher lieber mit Instagram und TikTok beschäftigen in der Nacht, als mit ihren eigenen Gedanken. Das Problem dahinter ist, und da haben wir auch immer mehr und mehr Daten dazu, dass das nicht nur die innere Uhr wieder kaputt macht. Ja, Blaulicht unterdrückt die Melatoninproduktion. Und wir haben dann nicht nur in dieser Nacht Probleme, sondern auch in der nächsten Nacht. Das heißt, wir machen uns die bestehende Nacht kaputt, zerstören den Biorhythmus und das macht sich dann am nächsten Abend wieder bemerkbar. Ein Teufelskreislauf. Das sind die kurzfristigen Auswirkungen. Die langfristigen Auswirkungen sind noch schlimmer. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn wir in der Nacht blauem Licht ausgesetzt sind, gerade in diesen kritischen Stunden zwischen 1 und 3 Uhr, 4 Uhr, sowas, dann hat das über verschiedene Verschaltungen im Gehirn einen Einfluss auf die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, in unserem Bauch, wie es so schön heißt, deswegen ist es Bauchspeicheldrüse, und produziert unter anderem Insulin, das Hormon, das den Zucker in unsere Zellen hineinbringt. Und der Insulinhaushalt wird so negativ beeinflusst durch diesen ständigen Blaulichtkonsum über Jahre, jetzt nicht über eine Nacht oder zwei Nächte, aber über Jahre hinweg, dass das zu Problemen führen kann, die schlussendlich sogar bis hin zu Diabetes führen können. Nur weil ich mein Handy verwende in der Nacht. Das ist unglaublich, ja. Und das muss man auf dem Schirm haben. Und dann gibt es natürlich noch andere Ursachen, Partner zum Beispiel, ja, wenn der Partner schnarcht, schlecht, ja, sogenanntes OSAS, obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, das sind Atemaussetzer während der Nacht, das kann natürlich auch passieren, man kann zu viel trinken am Abend davor, dann macht man in der Nacht auf. Medikamente, auch noch ein wichtiger Punkt, Medikamente können ebenfalls den Schlaf, den Biorhythmus zerstören, vor allem Schlafmedikamente. So skurril, wie das auch klingt, aber Schlafmedikamente, klassisch Benzodiazepine und Co., die Leute haben das Gefühl, die schlafen aber nicht. Wenn man sich Schlaftrackings ansieht bei Menschen, die Medikamente nehmen zum Schlafen, da sieht man, die Schlafarchitektur ist kaputt. Ja, das heißt, du bist zwar ausgenockt in der Nacht, aber du schläfst nicht richtig. Auch etwas, das wenige Menschen wissen und das man auf jeden Fall auch wissen sollte. Das sind so die häufigsten Ursachen. Und ja, also jetzt nicht auf zu komplexe Ursachen eingehen, da fällt wahrscheinlich einfach auch die Zeit dazu. Es gibt noch Menschen, die quasi sogenannte Insomniacs sind, also die genetisch bedingt einfach nicht mehr als 3-4 Stunden Schlaf benötigen. Das ist aber ein sehr, 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 sehr kleiner Prozentanteil der Bevölkerung. Weil der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, ich bin noch Insomniac. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also statistisch gesehen eher nicht. Ja.
Herr Dominik, ich habe so viele Fragen. Aber du hast schon gesagt, das lässt die Zeit hier leider nicht zu. Deswegen mache ich direkt weiter. Und zwar hast du jetzt ja eh schon relativ gut erklärt, welche Rolle einfach der Lebensstil, unsere Ernährung, Bewegung und Stress beim Schlaf hat. Mhm. Jetzt aber vielleicht auch mal so was Praktisches. Gibt es denn auch Lebensmittel, die einen gesunden Schlaf fördern können?
Ja, interessanterweise ja. Es gibt vor allem zwei Lebensmittel, die recht gut untersucht sind. Das eine sind Kiwis. Das heißt, es gibt Studien von einer medizinischen Universität, die zeigte, dass Kiwi vor dem Schlafengehen den Schlaf positiv beeinflussen kann.
Ach was, obwohl die Schlafdauer,
yes, Schlafeffizienz, schnelleres Einschlafen. Die Teilnehmer hatten 4 Wochen lang täglich 2 Kiwis eine Stunde vor dem Schlafengehen gegessen und das waren quasi die Ergebnisse. Ein zweites Lebensmittel, das ebenfalls positive Daten zeigt, sind Sauerkirschen, ein Lebensmittel, das auch Melatonin enthält. Und auch hier gibt es Studien dazu, die zeigen, dass sich sowohl die Schlafdauer als auch die Schlafeffizienz steigern kann. Sollte jetzt jeder Kiwis und Kirschen essen vor dem Schlafen? Ich weiß es nicht. Ich persönlich vertrage zum Beispiel keine Kirschen. Das heißt, wenn ich Kirschen esse vor dem Schlafengehen, dann werde ich die Nacht auf dem Klo verbringen am Ende des Tages. Was natürlich nicht förderlich sein wird, weder für meine Schlafeffizienz noch für meine Regeneration am Ende des Tages. Ich persönlich bin aber vor allem auch ein Fan davon, nicht zu essen vor dem Schlafen. Warum? Weil wir eben, wie bereits gelernt, der Schlaf ein hochkomplexer Prozess ist im Gehirn. Wir brauchen Blut, damit es funktioniert. Ja? Und dieses Blut brauchen wir im Gehirn und nicht im Magen-Darm-Trakt. Deswegen bin ich persönlich ein Fan, zumindest 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen. Ja, einfach damit der Magen leer ist. Und das kennen wir auch alle. Spätes Dinner gibt's manchmal. Ja? Und ich will jetzt auch niemandem da den Lifestyle vermiesen, der sich den Podcast anhört. Das gibt's bei allem von uns mal, ja. Wir treffen uns mit Freunden. Es wird ein bisschen später. Wir essen zu spät, aber wir wissen alle, wir schlafen in dieser Nacht einfach nicht gut. Klar, der soziale Austausch bringt wieder super positive Effekte für unsere Gesundheit, aber für den Schlaf selber, ich glaube, da können wir alle zustimmen, zu spätes Essen. Da hat noch nie jemand gesagt am nächsten Tag, boah, hab ich gut geschlafen, ja. Also eher nicht. Deswegen bin ich tatsächlich auch ein Fan, nicht zu essen vor dem Schlafen. Und last but not least, einfach damit wir diesen Mythos auch für ein für alle Mal auch klären, Kohlenhydrate am Abend sind kein Problem. Ja, es ist ein Mythos, dass man ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen soll. Dem Körper ist es ziemlich wurscht, wie spät es ist, wenn du deine Kohlenhydrate isst. Es sei denn, du isst sie natürlich in der Nacht, das bitte nicht machen. Ja. Und was natürlich auch wichtig ist, die Kohlenhydratqualität. Es ist ein Unterschied, ob ich mir eine Packung Gummibärchen reinziehe oder ob ich mir Süßkartoffeln zum Beispiel mache zum Abendessen. Das ist eine vernünftige Kohlenhydratquelle für den Abend und kann natürlich auch die Nebennieren unterstützen und kann auch die Regeneration am Ende des Tages unterstützen. Also ich hoffe, dass wir auch diesen Mythos dann ein für alle Mal auflösen können. Man liest leider immer noch ab und zu, aber es braucht wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit, damit es auch in der Bevölkerung ankommt.
Ja, das auf jeden Fall. Da gibt es ja ganz, ganz viele Mythen rund um diese ganzen Thematiken. Aber finde ich trotzdem auch nochmal sehr interessant, weil es ja auch, also ganz ehrlich, es ist auch bei mir immer noch ein bisschen manifestiert. Mm. Wenn ich am Abend Kohlenhydrate esse, ich tue es, ich mache mir da, eigentlich ist mir das egal, aber trotzdem habe ich ganz hinten eine kleine Ecke in meinem Hirn, die sagt, oh, das könnte vielleicht nicht so gut für deinen Schlaf sein. Ja. Auch nicht vielleicht für dein Gewicht, ich weiß jetzt nicht. Aber ich verdränge es immer ganz, ganz gut.
Ja, absolut.
Aber das ist halt, wie man aufwächst. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo 10.000 Diäten ausprobiert wurden. Irgendwas ist da immer noch im Hirn, ja, was rumspukt.
Ja. Absolut.
Ja, dann gehen wir doch mal weiter in diese praktische Richtung. Welche einfachen, aber effektiven Tipps können denn Menschen jetzt in ihrem Alltag integrieren, um den Schlaf zu verbessern? Gibt es da irgendwie auch so ein paar bestimmte Rituale oder Verhaltensweisen? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass man sich auf seinen Schlaf vorbereiten muss, die da besonders förderlich sind?
Ja, also ich denke, jeder, der aufmerksam zugehört hat, kann schon das ein oder andere ableiten, wahrscheinlich aus dem Podcast. Aber das Allerwichtigste, und das sage ich auch zu meinen Coaching-Klienten immer, ist, sich eine Abendroutine zu schaffen. Das heißt, wenn es dir gelingt, dass du eine Abendroutine schaffst, 20 bis 30 Minuten vor dem Schlafengehen, die du konsequent durchziehst, indem du möglichst auf Blaulicht verzichtest, indem du möglichst nichts isst, indem du etwas machst, das dein Parasympathikus fördert, egal ob das dann Atemübungen sind, Meditation oder ja, also ob du dann deinen Kindern eine Geschichte vorliest, wenn du sie ins Bett bringst, egal was es ist, schaff für dich eine Abendroutine, die Sinn macht und die dich runterfährt. Und das Zweite, was ich machen würde, und das ist auch etwas, das ich auf Instagram ja predige und die Leute können es wahrscheinlich eh schon immer hören, gehe so schnell wie möglich nach draußen, sobald du aufgewacht bist. Egal, ob es bewölkt ist oder egal, ob die Sonne scheint, bring Tageslicht in deine Augen, du stellst damit deine innere Uhr und du gewinnst damit schon sehr, 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 sehr viel. Das heißt, du optimierst dadurch deine innere Uhr, du optimierst dadurch deinen Hormonhaushalt, Cortisol-Level. Und was auch hilft, ist, am Morgen seinen Cortisolspiegel einmal gesund anzuheben. Gesund anzuheben heißt zum Beispiel mit einem Workout. Wenn man diese Dinge macht, dann hat man wahrscheinlich 80%, in den 80% der Fällen schon etwas dazu gewonnen.
Sehr cool. Ich habe jetzt noch tatsächlich eine private Frage, bevor wir gleich zum Ende kommen, leider. Okay. Ich würde dir am liebsten noch 1000 Fragen stellen. Aber weil wir auch gerade vorhin so ein bisschen bei diesem Mythos Kohlenhydrate waren, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber was ist denn mit dieser Schlaftemperatur? Das ist ein Streitpunkt bei mir und meinem Freund, Halleluja, weil er natürlich der Meinung ist, 18 Grad ist das Gesündeste. Ich kann da nicht schlafen. Ich wache mitten in der Nacht auf, weil ich friere bitterlich.
Ja, also gibt es auch Studien dazu tatsächlich. Dein Freund hat gar nicht so Unrecht. Das heißt, irgendwo die optimale Schlafzimmertemperatur ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 17 bis 20 Grad, irgendwo in diesem Dreh drum. Das ist aber, wie man in Österreich sagt, arschkalt. Ja? Das heißt, viele Menschen werden damit nicht zurechtkommen. Das heißt natürlich, bevor du dich in den Schlaf reinfrierst und in der Nacht aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst, bitte stell die Temperatur hoch, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Ja. Es ist aber natürlich schon so, dass wir natürlich auch einen gewissen Drop in der Körpertemperatur erfahren. Das heißt, die Körpertemperatur sinkt auf eine gesunde Art und Weise um ein halbes Grad bis Grad in der Nacht. Und wir können diesen Prozess unterstützen, indem wir in einer kühlen Umgebung uns befinden. Umgekehrt, wenn es warm ist, das kennen wir auch alle aus dem Sommer, dann tun wir uns vielleicht schwerer, dann auch erholsamer zu schlafen, weil der Körper viel mehr Energie aufwenden muss und auch viel mehr ja leisten muss, damit schlussendlich dieser Ziel-Körpertemperaturwert auch erreicht werden kann. Deswegen ja, eine kühle Schlafumgebung hilft, aber auch da, jeder ist anders. Da kommt jetzt die große Frage, so wer schläft mit Socken und wer nicht, oder? So, Riesenstreitfrage, Liebeskiller schlechthin. Manche brauchen das, die können nicht schlafen ohne, für den anderen ist es die größte Red Flag.
Ey, ich habe es wirklich versucht ohne Socken, weil ich mir denke, das ist ja auch nicht gut für die Durchblutung, da irgendwie mal so ein Gummi um den nee, funktioniert nicht. Ich kann nicht schlafen, ich wache mitten in der Nacht auf, weil mir so kalt ist. Absolut. Ja gut, dann komme ich jetzt noch zu meiner letzten Frage an dich. Was würdest du gerne jedem Menschen auf den Weg geben, damit sie endlich einen gesunden Schlaf etablieren können?
Kreiere eine Abendroutine. Okay. Ich weiß, wir hatten es schon, aber ich kann es nur betonen und nur nochmal doppelt unterstreichen und fett markieren. Kreiere eine Abendroutine für dich, die funktioniert. Etwas, das dir Spaß macht und etwas, das dich runterbringt. Egal, ob du meditierst, Atemübungen machst, was auch immer. Und nein, Fernsehschauen zählt nicht dazu. Viele Menschen denken, Fernsehschauen fährt runter. Da weiß man auch aus Studien, dass das nicht so ist. Das ist gerade natürlich auch abhängig davon, was man sich anschaut am Abend, werden gewisse Hirnareale stimuliert, unter anderem auch die Amygdala. Gerade wenn man einen Horrorfilm anschaut in der Nacht zum Beispiel. Und das hat nachweislich schlechte Effekte auf den Schlaf. Das heißt, Fernsehen, TikTok, Instagram und Co. zählt nicht zum Runterfahren. Ja, das Gehirn ist mal ausgeschaltet, man muss an nichts denken, aber es hilft uns nicht für die Schlafqualität. Es hilft uns auch nicht für die Schlafeffizienz. Und ganz im Gegenteil, sogar wenn wir dann vor dem Fernseher einschlafen, haben wir natürlich dieses Fenster, an dem das Unterbewusstsein irgendwo natürlich noch offen ist. Und die meisten Menschen sehen sich nicht sinnvolle Dinge an im TV. Und man bespielt sich dann natürlich auch unterbewusst mit diesen Dingen. Das sollte man auch nicht vergessen. Ganz abgesehen natürlich von dem ganzen Blaulicht auch.
Ja. Ist es dann eigentlich ähnlich auch bei Bücherlesen? Ich habe das jetzt gemerkt in den Ferien. Da habe ich mir mal wieder so einen schönen Krimi reingezogen. Ich konnte eigentlich, keine Ahnung, ich habe nur über dieses Buch nachgedacht.
Ja. Erstens das und zweitens auch gut, dass du es ansprichst. Viele denken sich, ich nehme halt das Kindle, E-Book-Reader. Ja. Dasselbe. Setzt genauso viel Blaulicht raus und man sollte unbedingt mit einem Blaulichtschutz arbeiten am Abend oder mit einer Blaulichtfilterbrille und dann Tätigkeiten machen am Abend, die dich runterfahren. Und das ist auch was, da komme ich dann mit vielen Frauen dann ins Gespräch beziehungsweise ins Kreuzfeuer. Ich hatte einen Mann bei mir im Coaching und ihn gefragt, was machst du denn am Abend? Sagte, ja, meine Frau, die sagt immer, ich muss da Geschirrspüler ausräumen und Staubsaugen so um 10 in der Nacht. Sag ich, ja, don't do it, ja. Aber die Frau dazu gehört und gesagt, der Mann hat ab sofort Befreiung vom Haushalt, weil es macht null Sinn, dass du um 10 Uhr in der Nacht anfängst zum Staubsaugen, Geschirrspüler ausräumen, was auch immer, weil das erstens körperliche Arbeit ist. Ja, das weiß man aus Studien, gibt super Studien, sehr, sehr interessant, zu Zimmermädchen in Hotels. Zwei Gruppen gemacht. Der einen Gruppe hat man gesagt, du machst quasi die Arbeit, das bringt nichts. Auf der anderen Seite hat man gesagt, hey, die Arbeit, die ihr macht, verbrennt mega viel Kalorien. Und siehe da, die zweite Gruppe hat Gewicht abgenommen. Ja, weil sie gemerkt haben, hey, das ist körperliche Arbeit, die ich hier verrichte. So. Und das gehört nicht in der Nacht gemacht. Das gehört nicht am Abend gemacht. Zumindest nicht für Menschen, die das nicht beruflich machen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist der Stress natürlich. Vor allem die Männer, oder? Frauen natürlich auch. Der Haushalt stresst am Abend und es ist laut, oder? Staubsauger dröhnt, was auch immer, Geschirrspüler, was auch immer. Das macht Lärm. Und das hilft den wenigsten, in einen meditativen Zustand zu gelangen und in den Parasympathikus zu gelangen am Abend.
Ja, good to know.
Ich kriege ganz viele böse DMs von Frauen.
Nee, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hasse Aufräumen. Das ist kein Geheimnis. Ich mag es wirklich nicht. Aber mich befriedigt das ein bisschen, wenn ich am Abend die Geschirrspülmaschine eingeschalten habe und ich weiß, morgen ist alles sauber in der Küche.
Mm. Ja, es gibt auch so ein Sense of Accomplishment, oder? Natürlich irgendwo, oder? Kommen die Botenstoffe wieder ins Spiel, oder? Weil es ein bisschen stolz, da ist ein bisschen Serotonin mit dabei, da ist vielleicht ein bisschen Dopamin mit dabei. Das fühlt sich dann natürlich einfach gut an. Aber am Ende des Tages, für manche Menschen funktioniert das vielleicht. Ja, ich will da niemandem vorne weggreifen. Für manche Menschen funktioniert das vielleicht. Dass die sagen, hey, ich mache das so gern und mir macht das so Spaß und ich komme da so runter. Aber für die meisten Menschen wird es halt nicht funktionieren. Und es gibt sicher andere Ideen auch noch für Abendroutinen, damit wir dann schlussendlich uns auch schön einlullen können in den Schlaf.
Ja, da wird auch nochmal wieder die Individualität sichtbar, auch beim Schlaf.
Absolut.
Dominik, es war mir ein Fest, ein Volksfest. Und wie gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt, wow, ich habe noch so viele Fragen, die ich dir gerne gestellt hätte. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, mit dir persönlich in Kontakt zu treten. Du machst ja auch Coachings. Bevor ich mich jetzt, beziehungsweise ich verabschiede mich jetzt schon mal bei allen Hörern, aber bevor ihr hier gleich rausgeht, Dominik, wo erreicht man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Also der einfachste Weg ist sicher über Instagram, @dominik_klug, klug wie smart. Da findet man mich auf jeden Fall auf Instagram, da machen wir ganz viel Content, Postings, Videos, Q&As, Stories und ansonsten auf meiner Homepage www.daily-med.at. Da gibt es auch die Möglichkeit, auch mal in das Thema einzusteigen. Wir haben ein E-Book, wir haben Videokurse, wir haben einen Podcast, der ist kostenlos. Und so kann man mal in dieses spannende Universum auch eintauchen und auch mehr dazu lernen. Und wer sich 1:1 betreuen möchte von mir, der kann das natürlich gerne machen. Wir bieten ein kostenloses Beratungsgespräch an zum Einstieg, in dem man einfach mal auf die Situation eingehen kann, die die Person hat und schauen kann, okay, wie können wir dir denn helfen?
Sehr cool. Dann sage ich Danke an dich.
Danke dir.